Hi, hier ist Domescu. Ihr hört heute eine Sonderfolge von Stadtland Was. Eigentlich habe ich diese Folge aufgenommen, als ich mit dem Buchstaben S dran war, aber nach dem Aufnehmen war mir und Nicole klar, das ist keine normale Stadtland Was-Folge. Sie ist eindeutig zu düster und trifft nicht ganz den Punkt, den wir bei Stadtland Was treffen wollen. Dennoch fanden wir es wichtig, dass wir die Story, wenn wir sie schon einmal recherchiert haben, dann auch erzählen. Dementsprechend geben wir diese Folge als Sonderfolge mit einer Triggerwarnung raus. Und diese betrifft brutale Gewalt, Rassismus und auch tote Kinder. Wer sich diese Folge nicht anhören will, skippt einfach weiter. Bald kommt die nächste reguläre Folge raus. Und für alle anderen beginnt jetzt die Folge. Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo Nicole, hallo liebe Zuhörende. Jetzt kommt aber erstmal meine Folge und die dreht sich um den Buchstaben S. Und du kannst gleich mal raten, worum es geht. Sicher ist aber, ein Vorteil hast du schon mal, weil ein Ort kannst du ja ausschließen.
Und zwar Sealand. Den hatte ich ja schon vorgestellt in der, ich glaube, es war die dritte Folge.
Genau.
Und ich nehme an, du wirst jetzt nicht eine Fortsetzung dazu gemacht haben.
Nee, genau. Also das war eine super spannende Folge, die du mir da erzählt hast, aber ich hätte dem einfach nichts hinzuzufügen. Ich habe es auch nicht anrecherchiert, ob es was gäbe, aber es erschien mir einfach sehr, sehr vollständig.
Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Wir folgen ihn nämlich jetzt mit unserem Stadtland Was Instagram-Account auf Instagram. Und ich sehe da manchmal, was die da so treiben, aber die machen hauptsächlich so Marketing-Zeug.
Ja, okay. Also nichts für unseren Podcast, sondern eher für einen Marketing-Podcast. Davon gibt es ja auch relativ viele. Dann rat doch einfach mal, wohin nehme ich dich mit?
Nach Stuttgart.
Nein, das ist nicht korrekt.
Okay, also Stuttgart ist es nicht, dann ist es San Francisco.
Auch nicht, fast. Also nein, auch nicht fast, nein, wirklich nicht, nein.
Okay, also zwei Städte habe ich jetzt geraten. Dann rate ich als drittes Mal die Seine.
Den Fluss?
Ja.
Oh, wäre eine schöne Idee gewesen. Hätte jetzt auch mit Olympia ganz gut gepasst, ne?
Ja.
Ist es aber auch nicht. Es geht für uns heute nach Soweto und damit zum ersten Mal in unserem Podcast auf den afrikanischen Kontinent.
Echt? Wir waren noch nie in Afrika?
Nee, bisher noch nicht. Und wo wir überall waren, könnt ihr, liebe Zuhörende, natürlich auch bei uns jetzt nachschauen, denn wir haben eine neue digitale Stadt-Land-Was-Karte. Da haben wir an jedem Ort, den wir bereits besprochen haben, einen kleinen Pin hinterlegt, wo ihr auch den Link zur entsprechenden Folge findet. Und den Link zur Karte haben wir in den Shownotes hinterlegt. Ihr findet ihn aber auch bei Instagram in unserem Linktree und dort heißen wir natürlich Stadtlandwas.
Und da wird man sehen, dass wir bisher vorrangig in Europa und sogar auch recht viel in Deutschland unterwegs waren. Also freue ich mich, dass wir heute auf den afrikanischen Kontinent reisen.
Sehr gut. Den neuesten Pin setzen wir ganz im Norden Südafrikas. Also wir reisen nach Südafrika, dort aber in den Norden. Denn Soweto gehört aktuell zur Metropolgemeinde City of Johannesburg. Und Johannesburg liegt eben im Norden Südafrikas. Und was genau das bedeutet, weiß ich nicht so genau. Ich habe mich jetzt mit der Verwaltungsstruktur Südafrikas nicht auseinandergesetzt, weil wir uns eben auch nicht wirklich um die Gegenwart kümmern, sondern wir kümmern uns eben um eine Geschichte aus der Vergangenheit. Und bevor wir uns dieser Geschichte widmen, kommen natürlich erstmal wieder ein paar Fakten zu dem Ort. Und bei den Fakten fangen wir mal ganz vorne an, und zwar beim Namen. Hast du eine Ahnung, wo der Name Soweto herkommt, was das bedeuten könnte?
Überhaupt gar nicht.
Es ist ja auch ein bisschen undankbar. Es ist nämlich eigentlich ganz simpel, super bürokratisch und deshalb kann man eigentlich nicht drauf kommen. Denn Soweto bedeutet nichts weiter als Southwestern Townships.
Ja.
Und genau das war Soweto auch, ein administrativer Zusammenschluss zahlreicher Township-Siedlungen im Südwesten von Johannesburg. Und ich bin mir zwar sicher, dass einige unserer Zuhörenden bereits wissen, was Townships sind. Ich würde es, damit wir aber alle auf einem Stand sind, dann aber noch lieber mal erklären, was es damit auf sich hat. Ja?
Mhm, gerne.
Townships sind laut dem bekannten Cambridge Dictionary, jetzt kommt ein Zitat, südafrikanische Städte, wo während der Apartheid nur schwarze Menschen lebten. Und ich finde das irgendwie ein bisschen euphemistisch, weil es so zufällig wirkt. Das war es dann aber natürlich nicht, denn diese Städte waren Wohnsiedlungen, die die weißen Kolonisatoren vor den Zentren der eigentlichen Städte angelegt hatten, um die nicht weiße Bevölkerung von den weißen Stadtzentren zu trennen. Also es ist nicht so zufällig, wie das Cambridge Dictionary das beschreibt. Und das Anliegen dieser Township-Siedlung war eben ein Element der rassistischen Unterdrückung der weißen Besatzer. Und während man eigentlich erst ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von dem System der Apartheid spricht, war die Einrichtung der Townships in Südafrika, aber auch in Namibia und anderen Regionen im Süden Afrikas ein Wegbereiter für diese Politik, der schon 50 Jahre zuvor, also rund um die letzte oder inzwischen vorletzte Jahrhundertwende um 1900 begonnen hatte.
Das ist schon ganz schön lange her.
Das ist wirklich lange her, das kann man so sagen. Und wenn ich dir jetzt alles so erzähle, dann merkt man schon, so eine richtig leichte, seichte Folge wird das heute nicht, aber es wird, glaube ich, eine super spannende, eine super relevante Folge werden. Kommen wir also zurück zu den Fakten. Heute leben in Soweto rund 1,3 Millionen Menschen. Das sind mehr als in Köln wohnen. Also wäre Soweto eine deutsche Stadt, wäre das die viertgrößte Stadt Deutschlands.
Krass. Und es ist ja nur Teil einer
Ja, es ist Stadt. Nur, genau, es ist nur Teil dieser Gemeinde. Mhm. Ne? Und das finde ich schon krass. Der Ort ist sehr heterogen, sowohl was die Bevölkerungsstruktur angeht, als auch von der Architektur und dem Einkommen. Was aber tatsächlich nicht so heterogen ist, ist, wenn man sich jetzt mal anguckt, ob eher weiße oder schwarze Bevölkerung da ist, weil auch heute noch leben da hauptsächlich schwarze Menschen. Soweto war selbst ja ein Zusammenschluss, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, von insgesamt 30 Townships. Die bekanntesten sind Deep Clove, Dobsonville oder auch Orlando. Und bevor wir jetzt tief in das Soweto des Jahres 1976 abtauchen, zeige ich dir mal ein Bild, wie Soweto heute aussieht.
Das schaue ich mir doch mal an. Ja, also wir gucken wahrscheinlich jetzt auf Soweto drauf, oder?
Wir befinden uns in Soweto und gucken auf Soweto drauf. Wie du ja weißt, ist es ja eine riesige Stadt mit 1,3 Millionen Einwohnern.
Ja, okay. Also war das, ja, wir stehen halt irgendwie, oder die Person, die das Foto gemacht hat, steht auf so einem Hügel, würde ich mal sagen, und fotografiert runter. Und man sieht, also es sieht eigentlich aus wie so eine ganz nette Straße mit ein paar Bäumen. Mhm. Da gehen zwei Personen, ich glaube zwei Frauen lang. Dahinter ist dann so ein Parkplatz, glaube ich, oder auch eine Straße. Eine ist auch eine Straße, die da runterführt. Und dann sieht man da so recht viel Industrie im Hintergrund, aber es ist halt trotzdem recht grün. Und es ist jetzt erstmal, ja, ich glaube, so sieht es an vielen Orten aus.
Ich wollte es gerade sagen, also es ist jetzt tatsächlich nicht sonderlich spezifisch, was wir da sehen, außer tatsächlich die Industrie, von der du gesprochen hast. Das sind die Kühltürme eines stillgelegten Kohlekraftwerks des Townships Orlando. Die Kühltürme sind sehr hübsch angesprayt oder gestaltet von örtlichen KünstlerInnen und sind so heute sowas wie das Erkennungsmerkmal des Townships Orlando. Mhm. Und in Orlando, deshalb habe ich dir das auch gezeigt, spielt unsere heutige Geschichte. Dieses Township wurde in eine Ost- und eine Westhälfte aufgeteilt. Und man muss sagen, dass Orlando West häufiger zu hören ist, weil es die deutlich bekanntere Hälfte war. Hier wohnte nämlich auch der weltweit wohl bekannteste Südafrikaner unserer Zeit und von dem habe ich dir jetzt auch nochmal ein Foto mitgebracht.
Ich hoffe, du lässt mich nicht Namen raten.
Mache ich nicht, außer du sagst es direkt.
Na gut, Nelson Mandela erkenne ja. Ich dann doch.
Das ist Nelson Mandela, der ist 1918 geboren und 2013 gestorben. Es ist wohl der bekannteste Aktivist gegen die Apartheid, er saß 27 Jahre im Knast. Und wurde aber 1994 der erste schwarze Präsident von Südafrika. Und mit seiner Wahl und der demokratischen Wahl, mit der eben seine Wahl einherging, das wird heute als Endpunkt der Apartheid angesehen. Mir war wichtig, ihn zu zeigen, obwohl es gar nicht wirklich in erster Linie um Mandela geht. Aber ich glaube, man kann eine südafrikanische Geschichte, die sich rund um die Apartheid dreht, nicht erzählen, ohne Mandela zu erwähnen. Aber eben er lebte auch in Orlando West und dort nimmt die Geschichte ihren Ausgang, denn im Juni 1976 lebte hier auch der junge Hector Peterson. Der kam eigentlich am 19. August 1963, also 12 Jahre zuvor, als Hector Pizzo auf die Welt. Weil seine Eltern ihm aber das Leben erleichtern wollten, gaben sie ihm den Namen Peterson, der sich besser in die Namen der weißen Unterdrücker einfügte.
Ja, das ist schon traurig. Das ist ja was, was man immer wieder in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen sieht, wo zum Beispiel auch oft Migration da eine Rolle spielt. Und da ist es ja noch nicht mal Migration, da ist es halt Kolonialisierung. Und ja, das ist schon immer traurig, wenn so ein Teil der Herkunft oder der Kultur verändert oder manchmal sogar auch verleugnet wird, um der weißen Dominanzgesellschaft dann ja sich da besser einfügen zu können und weniger Nachteile zu haben.
Mhm. Genau, also dass man wirklich alles übernimmt, seine Identität ein Stück weit über Bord wirft. Mhm. Ne? Das ist genau das, was bei Hector Peterson passiert ist. Ihr werdet ihn jetzt trotzdem so nennen, weil das der Name ist, unter dem er bekannt geworden ist. Der verließ am 16. Juni 1976, also im Alter von 12 Jahren, das Haus, um mit anderen Schulkindern zu demonstrieren. Hast du als Schülerin mal für oder gegen irgendwas demonstriert?
Nee, ich glaube, ich war schon so 18, 19, 20, als ich auf meiner ersten Demo war. Deswegen, das ist wahrscheinlich auch recht spät. Ich glaube, da gibt es einige Jugendliche, die da schon früher politisiert sind, aber 12 finde ich auch schon ziemlich jung.
Mhm, ja, also ich glaube, ich war auch nicht 12, ich war jünger. Ich bin ja in Thüringen aufgewachsen und da hatten wir auch in den 2000er Jahren schon ein sehr großes Problem mit Rechtsextremismus, was alle Leute immer fleißig geleugnet haben. Dennoch war ich da auf einigen Anti-Nazi-Demos und ich erinnere mich auch noch, dass ich 2003 mit unserem Deutschlehrer war die ganze Klasse dann auf so einer Anti-Irak-Kriegs-Demo.
Wow.
Da war ich dann so 14. Das war sehr aufregend. Das war auch ein großes Ding damals. Hector Peterson demonstrierte an diesem Tag aber für etwas anderes. Er demonstrierte für sein Recht auf Bildung. Denn das schränkt die herrschende weiße Minderheit in Südafrika für die schwarze Mehrheitsbevölkerung immer weiter ein, und zwar seit schon fast 20 Jahren mit immer schärferen Gesetzen. Und jetzt habe ich hier die Worte Minderheits- und Mehrheitsbevölkerung erwähnt und ich will dich einfach mal kurz schätzen lassen. Was glaubst du, wie viele weiße Menschen und wie viele nicht weiße Menschen lebten damals in Südafrika? Die Gesamtbevölkerung war 45 Millionen.
Also in ganz Südafrika?
In ganz Südafrika 45 Millionen.
Schwierig. Ich würde vielleicht sagen 20% weiße Bevölkerung und 80% schwarze Bevölkerung.
Jetzt muss ich rechnen. Aber es ist nicht ganz. Nein, also es sind noch weniger. Bei 45 Millionen Menschen waren 41 Millionen People of Color und 4 Millionen weiße Menschen. Also wir sind da, glaube ich, bei, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe, bei nicht mal 10% weiße Bevölkerung, die quasi die Gesetze für alle gemacht haben, die verhindert haben, dass Schwarze wählen dürfen.
Das ist so krass.
Ja, also nur um mal diese Verhältnisse darzustellen. Und die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung begann nämlich schon im Jahr 1911, ein Jahr nach Gründung der Südafrikanischen Union. Mit dem Mines and Work Act wurden schwarze Menschen dazu verpflichtet, nur noch niedere Arbeiten zu verrichten. Und 2 Jahre später mit dem Native Land Act von 1913 wurde ihnen auch verboten, in bestimmten Gebieten Land zu erwerben und zu besitzen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es noch schlimmer, wenn man angesichts dieser schon bestehenden Gesetze von noch schlimmer sprechen könnte. Da kam im Jahr 1948 die Nationale Party, die Nationalpartei, an die Macht. Gewählt werden durften bei dieser Wahl nur weiße Kandidaten und auch das aktive Wahlrecht hatten bis auf ganz wenige Ausnahmen nur Weiße inne. Denkt euch also künftig, wenn ich von Wahl spreche, so Anführungszeichen, weil mit einer Wahl nach demokratischen Maßstäben hatte das einfach nichts zu tun. Bei dieser Abstimmung, nenne ich es jetzt einfach mal, wurden zudem auch noch die ländlichen Gebiete gegenüber den Städten bevorzugt, sodass die Nationale Party, obwohl sie nur die zweitmeisten Stimmen hatte, am Ende die meisten Sitze im Parlament bekam. Die United Party, die auf dem zweiten Platz landete, stand allerdings ebenfalls für eine strikte Trennung von Weißen und People of Color ein. Jedoch war sie ein bisschen weniger extrem als die Nationale Party. Zudem gab es während des Zweiten Weltkriegs unterschiedliche Auffassungen zwischen diesen beiden großen Parteien darüber, auf welche Seite man sich schlagen sollte. Kleiner Hint, die Nationale Party fand Hitler gar nicht so schlimm.
Ja, das überrascht mich jetzt nicht.
Aber genau diese Partei übernahm dann im Jahr 1948 die Regierungsgeschäfte in Südafrika. Und ihre Wahl gilt so ein bisschen als offizieller Beginn der Apartheid, einem System systematischer Segregationspolitik, in denen der schwarzen Mehrheitsbevölkerung das Leben mit zahlreichen Gesetzen immer weiter zur Hölle gemacht wurde und die bis in die 1990er Jahre andauerte. Noch immer befindet sich das Land in einer Transformation- und Aufarbeitungsphase und das erste von vielen Gesetzen aus der Feder der Nationale Party war der Prohibition of Mixed Marriages Act von 1949. Das Gesetz verbot die Ehe zwischen weißen Personen mit Personen jeder anderen Hautfarbe. Zitat.
Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt schon einfach ja, eine krasse Einschränkung der Menschenrechte, krass rassistisch und sehr traurig, dass das so gehandhabt wurde und dann über so lange Zeit. Und dass das in vielen Teilen der Welt, in vielen Regierungen als okay angesehen wurde.
Ja, es folgten zahlreiche weitere Gesetze, die die Ungleichheit zwischen People of Color und den weißen Unterdrückern immer weiter verschärften. Einer von ihnen, und jetzt kommen wir langsam zum Kern der Geschichte, war der Bantu Education Act von 1953. Eine Kommission unter dem Vorsitz des deutschstämmigen Rassisten und Soziologen Werner Willi Max Eiselen, krasser Name auch, hatte 4 Jahre lang an Gesetzen gearbeitet, um der schwarzen Bevölkerung so wenig Bildung wie möglich zukommen zu lassen. LehrerInnen an schwarzen Schulen unterrichteten Klassen mit mehr als 51 SchülerInnen pro Klasse. Sie besaßen keine ausreichende Ausbildung, weil sie die eben vom Staat nicht bekamen. Für ein weißes Kind wurde während der Schulzeit mehr als das Vierfache für die Bildung ausgegeben als für ein Child of Color. Die Unterrichtsinhalte wurden stark von der Regierung kontrolliert. Das betraf auch den Unterricht der Sprachen. Denn an den schwarzen Schulen wurde aufgrund des Education Acts vor allem in den afrikanischen Muttersprachen unterrichtet. Die Amtssprachen Südafrikas, nämlich Englisch und Afrikaans, so eine merkwürdige Holländisch-Mischung, wurden erst in der 2. und 4. Klasse als Fremdsprachen eingeführt. Vor allem Afrikaans konnte aber wegen der mangelnden LehrerInnen-Ausbildung nicht ausreichend unterrichtet werden. Und dann gab es im Jahr 1974 die komplette Kehrtwende. Im Afrikaans Medium Decree entschieden die Unterdrücker, dass Afrikaans plötzlich als verbindliche Sprache im Unterricht verwendet werden sollte. Zudem wurden in der 7. Klasse erstmals Abschlussprüfungen verlangt, und zwar konnten die nur auf Englisch und Afrikaans und nicht auf den afrikanischen Muttersprachen abgelegt werden. SchülerInnen und LehrerInnen machten darauf aufmerksam, dass die strukturell bedingten Sprachdefizite innerhalb eines Schuljahrs nicht aufzuholen seien. Die Sprachen wurden im Unterricht nämlich hauptsächlich wie tote Sprachen unterrichtet. Es gab nur Grammatikunterricht, kaum Sprechunterricht. Die SchülerInnen sahen sich natürlich nun ihrer Bildungschancen komplett beraubt. Ich meine, stell dir mal vor, du müsstest plötzlich irgendwie auf Spanisch deinen 10. Klasseabschluss machen.
Ja.
Es ist nicht möglich.
Ja.
Und weil die Regeln ohnehin schon so starr waren, hatte sich Ende der 1960er Jahre das African Students Movement gegründet, das sich 1972 in South African Students Movement umbenannte und nun aktiv gegen die erneute Schikane vorgehen wollte. Erste Demos gab es im Februar 1976. Es kam zu Protestveranstaltungen, bei denen es auch immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Doch die SchülerInnen hörten nicht auf, für ihr Recht auf Bildung zu protestieren. Und das, obwohl sie wussten, dass jeder Kontakt mit der Polizei in diesem Apartheid-System für sie tödlich hätte enden können. Kommen wir also zurück zum 16. Juni 1976. Dem Tag, an dem Hector Petersen seine Schuluniform anzieht und das Haus verlässt, um nach der Schule gegen die erneuten Schikanen des südafrikanischen Regimes und für sein Recht auf Bildung zu demonstrieren. Aus ganz Orlando strömen schwarze SchülerInnen zum Stadion des Townships. Je nach Quelle sind es 10.000 bis 20.000 Kinder und Jugendliche.
Wow.
Doch nicht alle werden zurückkehren.
Ah, das dachte ich mir schon fast, als du gesagt hast, dass sie damit rechnen mussten, dass sie da, ja, wie hast du es formuliert, auf Polizeigewalt irgendwie treffen.
Ja, leider geht es jetzt tatsächlich genau in diese Richtung. Und damit du erstmal siehst, was da eigentlich anfangs für eine Stimmung herrschte, darfst du zum nächsten Bild runterscrollen, denn ich habe dir ein Foto von der Demonstration mitgebracht.
Ja, man sieht auf jeden Fall wirklich kleine Kinder, also nicht nur, zwischendrin auch ein paar ältere, aber eben auch wirklich Kinder, die Schilder in die Luft halten. Auf dem einen steht, glaube ich, We do not want Afrikaans.
Genau.
Auf dem einen To hell with Afrikaans. Die anderen kann man nicht lesen. Die Kinder sehen recht glücklich aus.
Genau,
mein Demonstrieren macht ja auch Spaß, ne?
Ist eine sehr gelöste Stimmung. Finde ich gut, dass du es erkennst, ja.
Ja.
Genau, also die sind gut gelaunt, sie haben ein klares Ziel vor Augen. Es ist ja auch keine Demonstration irgendwie, also es ist natürlich schon eine Demonstration gegen dieses Gesetz, aber es ist eigentlich ja auch eine Demonstration für irgendwas, für die eigene Bildung. Ne? Und sie sehen nicht aggressiv aus, sondern einfach fröhlich und wollen etwas erreichen. Und dennoch wird am Ende dieses Tages Blut vergossen werden. Denn das Kommando über die weißen und tatsächlich auch schwarzen Polizisten, die am Rande der Demonstration am Einsatz waren, hatte Tern Swanepoel. Ein White Supremacist, der 10 Jahre später für die rechtsextreme Partei mit dem Namen Conservative Party kandidierte. Zur Einordnung, die Partei entstand, weil einigen die nationale Party zu moderat geworden war. No joke.
Ja, ja, ja.
Also, das ist, hab kurz überlegt, ob ich weiß, womit ich das vergleichen könnte, aber ich kann es irgendwie mit nichts vergleichen. So. Die Polizisten hatten irgendwann die SchülerInnen-Demo für beendet erklärt. Doch diese haben sich danach eben nicht verstreut, sondern haben begonnen, das Lied Nkosi Sekeli Afrika, das ist sowas wie die Hymne Afrikas, zumindest wird das öfters als Hymne Afrikas bezeichnet, zu singen. Und was dann passierte, wird natürlich, wie immer, unterschiedlich überliefert. Der Historiker Ali Longwane berichtete, dass die Polizei plötzlich scharfe Hunde auf die jungen DemonstrantInnen losließ und die Menge mit Tränengas beschoss. Aus Wut darüber sollen einige Jugendliche dann Steine in Richtung der Polizeikräfte geworfen haben. Die Polizei reagierte dann mit der maximalen Anwendung von Gewalt und schoss in die Menge von Schulkindern.
Das ist krass.
Und was gibt's natürlich auf der anderen Seite für eine Variante dieser Geschichte?
Ja, wahrscheinlich, dass die Kinder angefangen haben.
Genau. In rechtsnationalen Kreisen wird ein Opfermythos um Tön Swanepoel gesponnen. Der sei einfach aus dem Nichts mit einer Flasche beworfen worden, heißt es. Erst dann sei natürlich der erste Schuss abgefeuert worden. Da sich diese Erzählung aber natürlich nicht mit den Augenzeugenberichten deckt, lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist rassistische Propaganda. Die Polizisten schossen also mitten in die Schülermenge hinein und bis zum Vormittag wurden mindestens 12 Jugendliche verletzt, 2 starben. Das erste Todesopfer war der 15-jährige Hastings Ndlovu. Sein Name geriet allerdings zunächst in Vergessenheit. Dafür ging der Name des zweiten Todesopfers um die Welt. Hector Peterson.
Na, schade. Also sowieso, aber auch, dass er jetzt so eine kleine oder eine kurze Rolle nur in dieser Geschichte einnehmen konnte.
Dass der Name von Hector Peterson um die Welt ging, hatte aber nicht nur mit seinem frühen Tod zu tun, sondern auch damit, dass mit seinem Namen ein Foto um die Welt ging. Und dieses Foto habe ich dir jetzt erstmal mitgebracht. Und für alle Zuhörenden muss ich sagen, bitte wartet kurz mit dem Weiterscrollen im Feed, denn ich muss eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden das Foto hinterlegen, ihr könnt es euch auch angucken, aber wir sehen hier eine tote Person auf dem Foto. Und wer das nicht sehen möchte und auch die Beschreibung dieses Fotos nicht hören möchte, schaut sich das Foto bitte nicht an und skippt hier vielleicht auch 2 Minuten weiter. Vielleicht magst du einmal dir das Foto anschauen und beschreiben, was du siehst. Und wenn du das nicht beschreiben möchtest, kann ich das auch machen.
Ja, man sieht, wie eine etwas ältere Person, aber auch noch ein sehr junger Mensch, eben dann Hector Peterson auf dem Arm trägt, der dann, ja, also wie du dann gesagt hast, tot ist. Und daneben ist auch noch ein anderes Schulkind, das eben auch sehr aufgebracht wirkt. Ja, ich glaube, mehr braucht man dazu nicht zu sagen.
Genau, wen wir hier wirklich sehen, ist der 16-jährige Mbuyisa Makubo und die etwa 8 Jahre alte Antoinette. Antoinette ist die kleine Schwester von Hector Peterson und war mit ihm und eben auch Mbuyisa auf der Demonstration. Beide noch lebende Kinder haben ja vor Schmerz, vor Entsetzen, vor Schock verzerrte Gesichter und Hector Peterson liegt eben auf dem Arm des 16-Jährigen und hat ein blutverschmiertes Gesicht, seine Glieder hängen schlaff herunter und ja, es ist nicht ganz sicher, aber alle gehen davon aus, dass Hector Peterson hier nicht mehr am Leben ist. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist er auch nicht das letzte Opfer dieses Protestes. Eine offizielle Zahl gibt es nicht, doch es wird von insgesamt mehr als 500 Todesopfern ausgegangen, die ab diesem Initialprotest von dem südafrikanischen Regime getötet wurden. Und das ist auch kein Wunder, denn viele Zeugen des 16. Juni gehen davon aus, dass die Polizisten an diesem Tag und nicht nur an diesem Tag geschossen haben, um zu töten. Einer von ihnen ist Malcolm Klein. Er ist behandelnder Arzt am Baragwanath Krankenhaus in Soweto. Er kämpfte am 16. Juni und den darauffolgenden Tagen um die Leben dutzender Kinder. Immer wieder wird er den Kampf dabei verlieren. Auf der Homepage der Stadt Johannesburg, die das, wie gesagt, alles langsam aufarbeitet, erinnert er sich und erzählt, dass fast alle Opfer, die bei ihm auf dem OP-Tisch landeten, Schussverletzungen am Oberkörper erlitten hatten. Seine Schlussfolgerung war, es wurde nicht auf Beine geschossen, sondern eben auf die Oberkörper. Während Klein im Krankenhaus um die Leben der Kinder kämpfte und auch gegen seine eigene Trauer, bringt das brutale Vorgehen der Polizei gegen demonstrierende Kinder die gesamte Bevölkerung in den Townships immer weiter auf. Das Fass der jahrelangen Unterdrückung läuft über. People of Color greifen öffentliche Gebäude an, rammen diese mit Bussen, legen auch Feuer. Die Polizei reagiert mit noch mehr Brutalität. Sobald sie Gruppen von Schwarzen mit mehr als 3 Personen sehen, eröffnen sie das Feuer. Sie schießen aus gepanzerten Transportern, Helikoptern und Zivilfahrzeugen.
Wow, wie krass übertrieben.
Ja,
also ja, jede Form von Gewalt ist schon übertrieben. Und das ist halt nochmal wirklich über alle Maßen maßlos.
Es ist wirklich ein komplett ungleicher Kampf, so wie die Politik der Apartheid es vorgesehen hat. Das Ganze geht über mehrere Monate so. Und in dieser Zeit sterben eben diese kolportierten 500 Menschen. Südafrikas Präsident, der rechtsextreme Johannes Vorster, der im Zweiten Weltkrieg mit den Achsenmächten, also Deutschland, Österreich und Italien, sympathisierte, rechtfertigte den brutalen Polizeieinsatz dabei immer wieder öffentlich. Doch, und das ist vielleicht die Hoffnung, die wir daraus ziehen können in dieser Zeit, die Luft für ihn und seine Komplizen wurde langsam dünner. Und das lag auch an dem Foto, das ich dir gezeigt habe. Denn das Foto von Hector Peterson ging um die Welt. Fotograf Sam Nzima bekam das Foto erst in die lokale Presse, dann in Zeitungen und TV-Beiträge in allen Ländern der Welt. Die Veröffentlichung brachte Nzima allerdings keinen Ruhm ein. Im Gegenteil, er zog sich natürlich den Zorn des Apartheidsregimes zu. Er wurde drangsaliert, eingeschüchtert. Er verlor seinen Job bei der Zeitung The World und wurde 19 Monate unter Hausarrest gestellt. Bis 1994 konnte er seinem Job als Pressefotograf nicht mehr nachgehen, und er bekam quasi erst nach dem Ende der Apartheid sein Leben zurück. Das Foto drehte aber nicht nur das Leben von Nzima auf links, sondern auch die Wahrnehmung der Weltgemeinschaft. Zwar war Hector Peterson nicht das erste und längst nicht das letzte Opfer des brutalen rassistischen Regimes, doch das Foto zeigte ungeschönt die komplette Grausamkeit. Der leblose Junge in seiner Schuluniform, die entsetzten Blicke der beiden anderen Kinder. Die Weltgemeinschaft musste reagieren und sie reagierte mit einer Stimme. Auf Initiative mehrerer Staaten kritisierte der UN-Sicherheitsrat das Vorgehen der südafrikanischen Polizei bei den Schülerprotesten in Soweto in einer Resolution als unrechtmäßig. Und der UN-Sicherheitsrat sprach sich darin auch für die Aufhebung der Apartheid aus. Das klingt jetzt irgendwie, als wäre das eine logische Sache, war es aber damals nicht und wäre es wahrscheinlich auch heute nicht gewesen, weil der UN-Sicherheitsrat ein ziemlich merkwürdiges Gebilde ist. Und um zu erklären, wie merkwürdig, muss ich jetzt einmal kurz in mein Politikstudium kramen, dauert auch nicht lang. Denn der UN-Sicherheitsrat muss zwar nicht einstimmig entscheiden, er kann aber nicht gegen die Stimmen der USA, China, Großbritannien, Frankreich und der damaligen Sowjetunion Beschlüsse fällen, denn die besitzen als ständige Mitglieder ein Vetorecht. Doch nicht nur die haben alle der Resolution 392 zugestimmt, sie wurde sogar per Konsens entschieden, also auch von den nichtständigen Mitgliedern, die in diesem Jahr im Sicherheitsrat saßen, nämlich Rumänien, Schweden, Italien, Guyana, Panama, Japan, Pakistan, Tansania, Libyen und Benin. Und das ist auch schon deshalb bemerkenswert, weil viele dieser Staaten über viele Jahre kein Problem mit teils engen wirtschaftlichen Beziehungen zum südafrikanischen Unrechtsstaat hatten. Auch in Deutschland gab es diese Kontakte und die reichten von aktivem Wegschauen bei SPD-Kanzler Willy Brandt, der sagte, man solle Handel und Politik nicht ohne Not koppeln, bis hin zu Bayerns Rechtsaußenministerpräsident Franz Josef Strauß. Der soll laut dem Spiegel bei einem Besuch in Südafrika gesagt haben, und jetzt wird's übel, die Politik der Apartheid beruht auf einem positiven, religiösen Verantwortungsbewusstsein für die Entwicklung der nicht weißen Bevölkerungsschichten. Es ist deshalb falsch, von der Unterdrückung der Nicht-Weißen durch eine weiße Herrenrasse zu sprechen. Und ich glaube, viel mehr muss man über Franz Josef Strauß, der als Poster im Zimmer von Markus Söder hing, nicht wissen.
Nee, das spricht tatsächlich für sich.
Und weil diese Resolution auf internationaler Ebene schon eine bemerkenswerte Reaktion war, bewerten HistorikerInnen heute den Aufstand von Soweto und das Foto des toten Hector Peterson, das den Aufstand in der Welt bekannt machte, als Anfang vom Ende der Apartheid in Südafrika. Auch, weil nicht nur außenpolitisch Druck aufgebaut wurde, sondern auch im Land die Widerstandsbewegung um den inhaftierten Nelson Mandela immer mehr Zulauf, vor allem jetzt eben auch von Jugendlichen, bekam. Und trotz dieser ganzen guten Signale dauerte es nach dem Tod des 12-Jährigen noch 18 lange Jahre, bis die Apartheid dann wirklich endete. Als Endpunkt wird, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Jahr 1994 angegeben. Das Jahr, in dem es ein System und auch einen Regierungswechsel in Südafrika gab, an dessen Ende Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten der Republik Südafrika gewählt wurde. Noch heute sind nicht alle Wunden verheilt und Das werden sie wohl auch nie. Wir merken hier in Deutschland, wie schwer es ist, Diskussionen über strukturellen Rassismus und dessen Folgen zu führen. In Südafrika, wo er vielleicht sogar noch tiefere Wunden hinterlassen hat, ist das kein Deut anders. Der Name Hector Peterson wird aber für immer mit dem Anfang des Endes der Apartheid in Südafrika verbunden bleiben. Seit 1995 ist der 16. Juni in Südafrika ein gesetzlicher Feiertag, der zeitweise als Soweto-Tag, heute als Jugendtag begangen wird. Schließlich war es die Jugend des Townships, die an diesem Tag aufbegehrte und das Ganze ins Rollen brachte. Am 16. Juni 2002 wurde dann in Orlando West das Hector Peterson Museum eröffnet und den Vorplatz des Museums hast du heute sogar schon gesehen. Denn das erste Bild, was ich dir gezeigt habe, ist tatsächlich vom Vor- und Parkplatz des Hector Peterson Museums aufgenommen worden.
Ah, okay.
Dieses Museum ist übrigens auch neben dem Wohnhaus von Nelson Mandela und der katholischen Kirche Regina Mundi eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Soweto und eine der drei großen Touristenattraktionen. Und auch in Deutschland taucht der Name Hector Peterson tatsächlich immer wieder auf. Die Deutsch-Afrikanerin Joy Denalani brachte beispielsweise im Jahr 2003 den Song Ghetto von Soweto raus. Und daraus möchte ich dir mal kurz eine Passage zitieren. Das ist Orlando West im Juni 76. Seht die Schulkinder rennen, den jungen Peterson, die Polizei erschießt ihn in Soweto. Ein Stein, der fliegt, ein Schuss, der fällt, ein Auto brennt, ein Kind, das rennt, Bilder, die jeder kennt, in Soweto. Und auch in Berlin kann man tatsächlich auf die Spuren des Namens stoßen und wo kannst du jetzt einmal sehen, wenn du runterscrollst?
Ah, krass. Dafür hast du also letztens einen Spaziergang gemacht, um dieses Foto aufzunehmen. Es ist die Hector Peterson Oberschule, eine Gesamtschule in Kreuzberg.
Genau, die befindet sich am U-Bahnhof Möckernbrücke und ich habe jetzt tatsächlich nur ein Foto von außen gemacht. Es gibt noch mehrere Skulpturen auf dem Schulhof. Ich wollte jetzt aber nicht als Mitte-30-jähriger Mann plötzlich vormittags auf dem Schulhof einer Oberschule Fotos machen. Deshalb habe ich dir jetzt nur das Foto von der Plakette mitgebracht. Und ja, ich fand es irgendwie ganz passend, dass man sich 1989 übrigens schon, als es noch die Apartheid in Südafrika gab, dafür entschieden hat, bei einer Schule in Berlin den Namen Hector Peterson auszuwählen, weil er ja eben für Bildung auf die Straße gegangen ist.
Ja, finde ich auch. Ist ein schönes Zeichen, auch wenn es natürlich trotzdem sehr traurig ist, dass es überhaupt dazu kommen musste und dass sein Tod dann ja zwar auf lange Sicht in Anführungsstrichen etwas gebracht hat, im Sinne von eine Verbesserung herbeigeführt hat, aber ja auch nicht unmittelbar. Und es ist halt einfach immer traurig, wenn es überhaupt dazu kommen muss.
Ja, man kann ja jetzt ja gar nicht oder man kann nie positiv auf den Tod eines unschuldigen Menschen zurückblicken. Wenn man aber möchte, ist er zu so einer Art Symbolfigur geworden, die einfach dann am Ende die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt hat.
Ne? Ja, aber wenn er sich aussuchen hätte können, hätte er sicherlich auch anders entschieden.
Dann hätte er lieber einfach, wäre er 12 Jahre zur Schule gegangen und hätte die Bildung genossen, für die er auf die Demonstration gegangen ist.
Ja.
Auf der Homepage der Schule steht, der Mut des kleinen Jungen, für seine Rechte einzustehen, hat beeindruckt und wirkt bis heute nach. Und dem ist dann am Ende wirklich nichts hinzuzufügen und deshalb werde ich dem Ganzen jetzt auch nichts hinzufügen.
Du hattest ja noch erzählt, dass er das zweite Kind war, das erschossen wurde. Was ist denn aus dem ersten geworden? Also hat das auch dann noch so einen Eindruck hinterlassen oder lag es jetzt wirklich an dem Foto von Hector Peterson?
Es lag an dem Foto. Man muss aber sagen, dass seit ein paar Jahren mehrere AktivistInnen dafür streiten, auch den Namen Hastings Ndlovu bekannter zu machen. Es gibt Initiativen, die heißen beispielsweise, erinnert auch an Hastings oder Hastings starb auch. So. Also da gibt es einfach viele Initiativen, die auch beispielsweise dafür kämpfen, dass das Museum nicht nur nach Hector Peterson benannt wird.
Okay.
Also der Name wird versucht, bekannter zu machen, aber einfach aus der Geschichte heraus ist eben Hector Peterson der Bekannte gewesen.
Mhm.
Ich finde es tatsächlich schön, dass jetzt eben auch für das andere tote Kind so gekämpft wird. Und man erkennt einfach daran, dass das Land noch immer in der Aufarbeitung steckt. Wir sind 30 Jahre danach, wir sind 2024 und noch immer ist nicht annähernd jede Grausamkeit aus der Apartheidszeit aufgearbeitet. Und nur weil die Apartheid vorbei ist, heißt das ja auch nicht, dass der Rassismus in der Gesellschaft vorüber ist.
Ja.
Das war wieder ein bisschen schwer. Ich wollte aber unbedingt die Geschichte von Soweto erzählen heute, einfach weil ich 2003 nicht nur auf diese Irak-Kriegsdemonstration gegangen bin, sondern eben auch mir die Single von Joy Denalani gekauft hatte. Und ich mich schon relativ früh dafür interessiert habe, was dann dort passiert ist. Und ich die Situation heute mal nutzen wollte, die Geschichte zu erzählen.
Ja, vielen Dank für die Geschichte. Ich habe auf jeden Fall viel dazugelernt. Aber wie du sagst, es ist auf jeden Fall sehr schwer. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen.
Das verstehe ich. Das geht bestimmt auch den Zuhörenden so. Schreibt uns doch eure Gedanken zu dieser heftigen Geschichte auf Instagram oder schreibt uns eine Mail an stadtlandwas@posteo.de. Es war mir eine Freude, diese ernste, aber doch wichtige Folge zu erzählen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.